Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 8. April 2024, nicht 2094. Ich muss mich da immer wieder bremsen, sonst galoppiere ich der Zeit noch mehr davon, als ich es ohnehin schon zu tun glaube. Ich bin nachhaltig euphorisiert, begeistert vom Weltwoche Skiweekend in Arosa. Das war fantastisch. Vielen herzlichen Dank allen Beteiligten vom legendären Hotel Kulm, Simon und Urs Wirtlisbach, dann der unermüdliche Konferencier und Hoteldirektor Bardil Golli. Ihr habt einen großartigen Rahmen hier gewährleistet. Dann natürlich den Gästen, Ihnen. Rund 100 Weltwoche-Enthusiasten waren dabei, aus allen Himmelsrichtungen, aus den Niederlanden, aus Deutschland, Nordrhein-Westfalen, München, Österreich, auch aus Italien sind sie gekommen zum Gipfel der guten Laune mit vielen interessanten, unbeschwerten Gesprächen über die vielfältigsten Themen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Natürlich Politik, darum ging es auch, aber eben im Zeichen der Zuversicht. Und viele von Ihnen haben mir gesagt, sie würden es enorm schätzen, dass man da einfach bei so freier, ungezwungener Atmosphäre sagen könne, was einem so durch den Kopf geht, das sei in Deutschland gar nicht mehr möglich. Das sei gewissermaßen eine Oase da der freien Verständigung, die man jetzt habe erleben dürfen. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Das ist ja unsere Ambition, das ist unser Ziel. Mein größter Dank allerdings geht an Pepe Lienhardt, den großen Schweizer Entertainer, einer der auch ganz großen Musiker der Schweiz unserer Zeit. Ein Naturwunder auch der Lebensfreude, der Lebenszuversicht und der fast der kindlichen Spielfreude, die er da an den Tag legt mit seinem brillanten Orchester. Seit vielen, vielen Jahrzehnten sind sie ganz vorne dabei. Pepe Lienhardt selber ein sehr bescheiden auftretender Profi, ein wirklicher Professional, der sich da auch nicht in den Vordergrund drängt, der sehr zurückhaltend, charmant, witzig, humorvoll, aber auch sehr klug seine Ansagen macht, ein wirklich perfekter Entertainer. Und wenn man sieht, mit wem der alles zusammengespielt hat in seinem Leben. Shirley Bassey hat sogar noch Anekdoten erzählt, wie ein Dorfpolizist in Pontresina einen Auftritt der großen amerikanischen, glaube ich, Sängerin, keine britische, nein, amerikanische Sängerin, unter anderem Goldfinger, wie der das vereitelt hat, der Dorfpolizist. Dann aber auch seine Auftritte mit Quincy Jones, Frank Sinatra, Sammy Davis und dann dem Udo Jürgens, nach wie vor voller Terminkalender, unermüdlich unterwegs, jetzt mit Monty Alexander im KKL, im Luzerner Kulturzentrum, wunderschön gelegen am Vierwaldstättersee. Pepe Lienhardt, ganz fantastisch. Er hat die ohnehin schon begeisternde Stimmung und wunderbare Beschwingtheit dann noch zum Explodieren gebracht mit der brillanten Performance seines Orchesters. Das war wirklich ein ganz großer Höhepunkt. Die Nachrichten in Deutschland, die Gewaltkriminalität steigt massiv an. Das wird zu reden geben morgen, der Auftritt von Nancy Faeser. Die Gewaltkriminalität geht nach oben, Wohnungseinbrüche und die Hälfte der Tatverdächtigen und Überführten sind nicht deutscher Herkunft, also Ausländerkriminalität geht hier ganz massiv nach oben. Das ist die Quittung für eine sorglose, verantwortungslose Migrationspolitik. Und die gute Nachricht, auch die einzige gute Nachricht in diesem Zusammenhang, ist, dass man jetzt endlich über dieses Tabu spricht, dass man das nicht einfach verdrängt, sondern hier allmählich zur Kenntnis nimmt. Ist ja nichts Neues unter der Sonne. Wir hatten diese Probleme schon vor 20 Jahren, aber damals wollte man noch nicht darüber reden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Deutschland immer noch unter verschärfter Beobachtung steht des Auslands. Ich empfinde das als zum Teil sehr unfair, was da passiert. Denn wenn in Deutschland ein Politiker, egal welcher Partei, sich prononciert für die Lösung dieser Gewaltprobleme ausspricht, wenn er sagt, wir müssen da strenger sein bei der Migrationspolitik. Wir können jetzt einfach nicht mehr so viele Leute aufnehmen, müssen auch die Straftäter wieder ausweisen, Landesverweis, solche Dinge machen. Es gibt ja Rezepte, es gibt Instrumente, bewährte. Wenn Sie das machen als Deutscher, dann werden Sie natürlich sehr schnell auch angegriffen im Ausland. Und die deutschen Journalisten, anstatt das dann wiederum kritisch zu hinterfragen, machen sich diese Polemik oft auch zu eigen. Das darf man nie ganz vergessen, wenn man da über Deutschland spricht. Das fällt uns Schweizern oder zumindest mir und anderen fällt das immer wieder auch auf bei diesen Siegesfeierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Da wird ja den Deutschen regelmäßig immer wieder vorgeführt, ihr seid die Bösen, ihr seid die Schuldigen. Und bei allem Verständnis natürlich, das liegt noch nicht so weit zurück, irgendwann muss man da dann irgendwann auch mal zur Gegenwart dann übergehen. Ich meine, die Österreicher müssen den Schweizern auch nicht mehr Reparationszahlungen entrichten für ihre Niederlagen da in den zahlreichen Kriegen der frühen Neuzeit. Und irgendwann muss das auch für die Kriege der jüngeren Geschichte gelten. Man kann hier nicht einfach die Deutschen, die heutigen Generationen, permanent in Haftung nehmen da für diese kriegerischen Ereignisse von 1939 bis 1945. Das ist auch ungerecht gegenüber den heute Lebenden, gegenüber den Generationen, die nun nicht in einer Art sippenhaft, fast schon rassistisch haftbar gemacht werden dürfen für die Verbrechen der Vergangenheit. Wenn heutige Deutsche sozusagen wieder in die Richtung marschieren würden, dann müsste man sie kritisieren. Und ich sehe ja die unheilvollen Tendenzen da der Kriegstreiberei und des Militarismus, sehe ich heute ja nicht dort, wo die Medien dann meistens kritisieren, auf der rechten Seite, sondern ich sehe das vor allem auch auf der linken Seite, vor allem auf der grünen Seite, allerdings auch, das muss man einräumen, auf der bürgerlichen Seite, insofern als eine FDP oder eine CDU auch sehr stark sich jetzt da für einen Konfrontationismus, für einen Militarismus gewissermaßen aussprechen. Also hier ist auch eine gewisse Robustheit gefragt von deutscher Seite jetzt in der Migrationspolitik. Man muss sich da auch etwas unabhängig machen von den jeweils reflexhaft erschallenden Kritiken aus dem Ausland, die eben oft auch sehr unfair sind. Dann haben wir in der Europäischen Union einen sogenannten Migrationspakt, ein Migrationsgesetz, über das gestritten wird. Es möchte den Grenzschutz optimieren, die Abschiebeverfahren beschleunigen, gleichzeitig aber auch die Verteilung der Migranten innerhalb der Europäischen Union optimieren. Dagegen regt sich Widerstand von links und rechts. Die Rechten sagen, wir sind gegen diese Verteilung der Migranten, und die Linken sagen, das ist uns zu streng, das ist uns zu ausländerfeindlich. Und wir lesen jetzt, dass die Grünen hier auch ihr Veto eingelegt haben. Aus schweizerischer Sicht, von außen betrachtet, kann man da vielleicht Folgendes sagen. Wir sind ja nicht voll eingebettet da in der Europäischen Union, aber diese Asyl- und Migrationsverträge haben auch wir abgeschlossen. Und da stelle ich fest, dass selbst eine SVP, die ja doch kritisch ist gegenüber der Migrationspolitik, dass eine SVP aus pragmatischen Gründen, nicht aus voller Überzeugung, jeweils Ja gestimmt hat, wenn solche Vorstöße in der Schweiz zur Abstimmung gelangt sind, eben dass man den Grenzschutz in der EU verschärfen möchte. Man gibt sich da keinen Illusionen hin, aber etwas mehr Grenzschutz ist sicher besser als weniger. Robert Habeck will Bundeskanzler werden. Warum diskutiert man jetzt über das Kanzleramt? Das zeigt mir zumindest, dass für gewisse Politiker in Deutschland das Amt wichtiger ist als das Land. Und vielleicht hat das auch etwas mit Verzweiflung zu tun jetzt bei den Grünen. Sie möchten natürlich auch die Kritik von sich ablenken und hier vielleicht mit der Kanzlerdiskussion ein neues Thema nach vorne bringen. Ja, Robert Habeck steht für eine Politik, von der ich annehme, dass sie im nächsten Jahr bei den Bundestagswahlen nicht mehr so hoch im Kurs sein wird in der Bundesrepublik. Wir haben das auch in der Schweiz gesehen. Die grüne Welle, die hat noch bis 2019, ja, gerade etwa 21 angehalten. Aber dann spätestens nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine ist dann hier auch mit den verdüsternden Aussichten bezüglich Konjunktur ist dann hier etwas, ja, die konservative Vernunft zurückgekehrt, beziehungsweise schlechtere Zeiten bringen ja das Solide, das Bewährte zurück. Sozialminister Hubertus Heil, der stille Sozialist in der Bundesregierung, sagt, keine Rentenkürzung, keine Erhöhung des Eintrittsalters. Ist ja bemerkenswert, was der Hubertus Heil da an Sozialstaatsausbau zustande bringt. Man müsste diesen Politiker etwas genauer unter die Lupe nehmen. Die Medien sind derweil voll mit apokalyptischen Prognosen über Schuldenberge, ja, Schulden-Himalayas im deutschen Rentenwesen. 360 Milliarden Euro Ausgaben 2022, im Jahr 2045 sollen es 802 Milliarden sein. Eine überalternde Gesellschaft, die dann gemäß Umfragen auch noch früher in Rente gehen möchte, zu höheren Renten. Das geht finanziell natürlich nicht auf. Nun, die Linken sagen dann, ihr müsst mehr Migration bringen, die zahlen dann ein. Ja, das stimmt, aber die wollen natürlich auch die Migranten Sozialleistungen und Renten kassieren, wenn sie dann älter sind. Das ist also ein Schneeballsystem, das da gepredigt wird. Und bei der Migration, darauf hat ja der Ökonom Bernd Raffelhüschen kürzlich hingewiesen, bei der real existierenden Migrationspolitik haben sie das Problem, nicht nur in Deutschland, dass die Leute, die ins Land kommen, den Staat mehr kosten, als dass sie ihn bringen, weil sie eben nicht so gut qualifiziert sind, diese Migranten. Das heißt, die Gefahr, dass sie arbeitslos werden, ist groß. Und viele kommen ja auch, einfach weil sie die Sozialleistungen in Anspruch nehmen, weil hier ein großes Dessert-Buffet, ein All-Inclusive-Buffet hingestellt wird. Und da darf man nicht die Migranten kritisieren. Der Mensch ist Jäger und Sammler, der nimmt alles mit, was man ihm hinstellt. Da muss man die Politiker kritisieren. Was besonders brisant ist, habe gelesen, dass Deutschland mit seinen Rentenverpflichtungen und dieser Schieflage noch unter dem EU-Durchschnitt sei. Also da steuere man auf noch größere Schuldenabgründe zu. Und das ist für mich als Schweizer natürlich eine wichtige Information, denn die Schweiz denkt ja darüber nach, sich institutionell enger an die EU anzubinden. Und der Druck ist entsprechend groß. Jetzt wissen wir auch warum. Die EU braucht einfach Geld und die Schweiz ist hier natürlich noch eine Milchkuh, die ausgenommen werden kann. Gleichzeitig eine Meldung, dass die Kindergrundsicherung in Deutschland ausgebaut werden soll, auch mehr Staatsstellen. Also der Staat wird da laufend aufgebläht. Sie sind ja insofern auf der abschüssigen sozialistischen Bahn und das kann nicht gut gehen. Das ist historisch verbürgt. Man wird da früher oder später einen Ausweg finden müssen. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, möchte den Verbrennermotor bis 2035 verbieten. Dagegen regt sich jetzt Widerstand. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagt, das sei wirtschaftspolitisches Harakiri und Tausende von Arbeitsplätzen würden da vom Verbrennermotor abhängen. Vielleicht noch ein Problem in diesem Zusammenhang oder eine Beobachtung, die zu wenig berücksichtigt wird. Mir ist aufgefallen, dass gerade die deutschen Autokonzerne sich unglaublich willfährig da dieser grünen Ideologie ausgeliefert haben. Der ehemalige VW-Vorstandschef vor etwa 3-4 Jahren, heute ist er nicht mehr im Amt, hat sozusagen die Vergrünung, die Zwangsvergrünung der Autoindustrie noch aktiv gepredigt. Und ich habe mich immer gefragt, ja, wieso machen die das? Die müssen das ja auch sehen. Und ein Grund dafür könnte natürlich sein, dass in der deutschen Autoindustrie der Staat ganz stark drin ist, auch als Miteigentümer zum Teil. Und diese Großkonzerne sind natürlich den politischen Pressionen und politischen Moden viel stärker ausgesetzt. Ganz etwas anderes ist dann natürlich die KMU-Wirtschaft in Deutschland, oftmals Familienbetrieben. Und diese Familienbetriebe, heldenhaft, schaffen es, die Zumutungen der Politik zurückzudrängen. Über die Kriminalitätszahlen haben wir gesprochen, über die Explosion der Gewalt. In Polen gewinnt die nationalkonservative PIS-Partei. Sie liegt bei den Kommunalwahlen laut Prognosen vorne. Also Polen auch demokratisch vital, ähnlich vital wie die Türkei, die bei uns ja als Despotie, als Sultanat immer wieder diskreditiert wird. Aber wir haben jetzt ja gesehen, auch da bei den letzten Wahlen, dass es eben nicht so alternativlos zu und her geht, selbst in einer Türkei, wo vermutlich der Staatspräsident Erdogan schon ziemlich mächtig nach all diesen Jahren die Hebel in der Hand hat. Das zeigt also doch, dass diese Gesellschaften pluralistischer sind, als unsere Medien zugeben. Die AfD in der Dauerkritik, daran wird man sich gewöhnen müssen als AfDler oder als AfD-Sympathisant, wenn sie in der Opposition sind, ja, dann müssen sie immer unten durch. Jetzt versucht man hier den Peter Bistron, den AfD-Politiker, in Misskredit zu bringen. Er habe sich da aufgrund von Russlandnähe auch Zahlungen genehmigen lassen. Das sind allerdings nur Behauptungen, soweit ich die Nachrichten überblicke. Das ist dieses Getöse. Aber klar, die Medien versuchen natürlich auch als Teil des Establishments, der sie sind, da diese Oppositionspartei in Misskredit zu bringen. Aus der Schweiz ist es nicht immer so einfach, sich da ein endgültiges Bild zu machen. Ich äußere mich auch eher zurückhaltend, finde viel an der AfD-Kritik natürlich komplett überzogen, jenseits von Gut und Böse, auch Geschichtsmissbrauch. Und am Wochenende habe ich mich auch mit einigen Deutschen unterhalten, die mit qualifizierter Fassungslosigkeit hier dieser Polemik zugeschaut haben und mir gesagt haben, nein, also sie kennen das sehr gut, das politische Geschehen in Deutschland, und sie seien eigentlich ehemalige CDU-Wähler, aber würden sich heute schon überlegen, da der AfD die Stimme zu geben, und sie könnten das nicht mehr nachvollziehen, was da zum Teil in der Politik und in den Medien behauptet wird. Als Schweizer kenne ich mich da, wie gesagt, nicht zu genau aus, deshalb hat man sich da auch mit einer gewissen Zurückhaltung zu äußern, aber das ist halt Demokratie. Man muss sich auch mit den Kräften, mit den Parteien ins Vernehmen setzen, die einem nicht so passen. Ukraine, da fehlt mir einfach in den deutschen Zeitungen eine Stimme, die sich unmissverständlich einmal für eine ganz andere Sicht ausspräche. Zum Beispiel eben für Verhandlungen, für den Abbau von Feindbildern, für Verständigung, für eine Lösung im Sinne vielleicht einer neutralen Ukraine und auch einer Nichtdiskriminierungsklausel für die russischsprachigen Ukrainer. Davon allerdings lesen wir sehr, sehr wenig. Stattdessen sind mir die Schlagzeilen von heute aufgefallen. Deutsche Brigade gegen Russland in Litauen, jetzt da deutsche Panzer an der NATO-Ostflanke. Die PEN-Präsidentin der Ukraine wird zitiert, die Russen würden da wahllos Intellektuelle töten. Also die Vermonsterung Russlands geht weiter auf Kosten, oder sagen wir so, die Vermonsterung statt einer Verhandlung, statt einer Forderung nach Verhandlungen, die findet da statt. Und die einzige prominente Stimme, die man da etwas als Gegenakzent wahrnimmt, ist die des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder, der am 7. seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, am 7. April. Aber auch da gehen die Medien jetzt natürlich total auf ihn los. Die Welt hackte auf ihm herum, auch in der FAZ. Dann gab es diesen Film, wo man sich da sehr negativ über Schröder geäußert hat. Er sagt in einem Interview, das ich in der Schweizerischen Sonntagszeitung gelesen habe, er sagt, er sehe da keinen Grund, seine Haltung zu korrigieren, und seiner Meinung nach wolle Putin den Krieg in der Ukraine beenden und man solle das doch unterstützen, diese entsprechenden Verhaltensweisen. Jetzt werden Sie natürlich in Deutschland hier nur hämische und höhnische und empörte Kritik hören, aber warum eigentlich nicht sich einmal auf diese Perspektive einlassen, wo wir doch erkennen müssen, dass das, was wir jetzt machen, diese ganze Sanktions- und Konfrontationspolitik, die ist ja auch nicht erfolgreich, denn Präsident Zelensky, davon berichten die deutschen Zeitungen bis jetzt noch wenig, ich habe es zumindest nicht erkennen können, vielleicht im Kleingedruckten, aber in den Schweizer Zeitungen ist es relativ groß. Zelensky hat einen Notruf lanciert: Ohne US-Hilfen, ohne US-Waffen werde man diesen Krieg verlieren. Das heißt, mit der Perspektive einer Verhandlung wird man sich doch anzufreunden haben. Umso wichtiger könnten ja Persönlichkeiten wie der frühere deutsche Kanzler sein. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und ich garantiere Ihnen, wir werden weitere Veranstaltungen machen, wie dieses Weltwoche Ski-Weekend, das für alle Beteiligten, auch für mich, nun wirklich ein Höhepunkt der guten Laune, der Lebensfreude und der interessanten Gespräche, aber auch der fantastischen Unterhaltung war. Und ich freue mich, wenn ich das nächste Mal Sie, jemanden von Ihnen, noch mehr von Ihnen da begrüßen darf. Einen wunderschönen Tag, bis morgen spätestens, bis bald.